Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Mittagssession Börse at Home mit einem Thema, das wirklich relevant ist und große Auswirkungen auch auf Ihre Geldanlage hat, nämlich Inflation. Mit dem Ausbruch des Kriegs um die Ukraine ist es medial ein bisschen in den Hintergrund gerückt, wie unsere Preise zurzeit steigen. Dennoch definitiv Zeit für ein Update. Und ich bin sehr froh, dass wir dafür Dr. Jörg Krämer gewinnen konnten, den Chefökonom von der Commerzbank. Und er wird uns seine Sicht der Lage darstellen in den nächsten 30 Minuten. Sie können wie immer Fragen stellen. Tun Sie das bitte in dem Panel rechts und ich gebe die dann am Ende der Session oder währenddessen, je nachdem, wie es passt, an Dr. Krämer weiter. Herzlich willkommen, Dr. Krämer. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, Frau Vogt.
Ich gehe mitten ins Thema. Wie ist denn der aktuelle Stand bei den Preissteigerungen? Mit was für Raten sind wir im Moment konfrontiert?
Ja, wissen Sie, ich mache jetzt seit 1992 schon professionell Konjunktur- und Inflationsprognosen. Aber was momentan abgeht, habe ich so noch nicht erlebt. Wenn wir jetzt mal einfach die Preise nehmen, wir haben ja die Heizölpreise von Mitte März kennen wir ja und die Benzinpreise, die Dieselpreise. Wenn ich die einfach mal so reinstecke in mein Modell und dann mal ein statistisches Bundesamt spiele, die ja immer zur Monatsmitte die Preise erheben, da komme ich schon auf Raten, wo vermutlich eine 7 vor dem Komma steht, bei der Inflationsrate in Deutschland für den Monat März. Und das ja zeichnet sich auch leider auch für den Euroraum ab. Das heißt, wir haben ein wirkliches, echtes Inflationsthema zurzeit.
Woher kommt das? Also welche Märkte, welche Produkte, nennen wir es mal so, sind da besonders treibend?
Ja, natürlich anders als in den USA ist natürlich bei uns vor allen Dingen Energie, aber auch Nahrungsmittel. Wenn Sie Energie und Nahrungsmittel rausrechnen im Euroraum, dann die sogenannte Kerninflationsrate sich anschauen, die lag zuletzt bei 2,7%, wird vermutlich im März auch eine 3 vor dem Komma haben. Also man kann schon sagen, das Gros der Inflation, des Inflationsanstiegs geht überwiegend zurück auf Energie und Nahrungsmittel, aber verfolgt eben nicht nur. Denn die Kerninflation im Euroraum, die lag vor der Krise, vor Corona, lag die ungefähr bei 1%, jetzt vermutlich bei 3. Das heißt, auch jenseits von Energie und Nahrungsmittel sind die Preise auf breiter Front gestiegen. Also es ist nicht nur Energie. Wir haben ein tief oder ein breit angelegtes Inflationsproblem im Euroraum.
Was denken Sie, woher das kommt? Wo liegen die Ursachen?
Ja, vor der Hand liegen natürlich die Ursachen sehr stark an den Folgewirkungen von Corona. Zuletzt natürlich der Krieg in der Ukraine, die natürlich die Energiepreise massiv nach oben getrieben hat. Aber es hat sehr viel zu tun mit Corona. Weil was ist Corona eigentlich? Corona bedeutet ja, dass das Angebot an Gütern und auch vor allen Dingen an Dienstleistungen zurückgegangen sind. Es waren also Restaurants, Hotels etc. geschlossen. Das ist ein geringeres volkswirtschaftliches Angebot. Und gleichzeitig haben sich auch viele, ja, jenseits des Dienstleistungssektors gab es natürlich auch Probleme, dadurch, dass es zu Lieferkettenproblemen kam, die natürlich auch den Output im warenproduzierenden Gewerbe beschränken. Von daher, Corona führt dazu, dass das Angebot volkswirtschaftlich gesunken ist. Gleichzeitig ist aber die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zum Beispiel in den USA nicht gesunken, sondern gestiegen. Das lag sehr stark am Wahlkampf. Zwischenzeitlich wurde ja durch Trump das Arbeitslosengeld monatlich um $2,400 erhöht. Mhm. Das heißt, er hat zwischenzeitlich einen Anstieg der verfügbaren Einkommen in Amerika um 10%. Das heißt, um Ihre Frage zu beantworten, wir haben ein durch Hilfsmaßnahmen, vor allen Dingen in den USA, aber zum Teil auch bei uns, eine sehr aufgeblähte Nachfrage, die dann traf auf ein Corona-bedingt geschrumpftes Angebot. Naja, und wenn mehr Nachfrage, weniger Güter und Dienstleistungen jagt, dann haben wir Inflation. Genau das sehen wir jetzt.
Und diese Nachfragesteigerung, die gab es bei uns auch, trotz deutlich geringerer Hilfsprogramme?
Ja, also es ist sicherlich so, dass der starke Anstieg der Nachfrage war in Amerika. Bei uns waren die Hilfsmaßnahmen insofern besser, als die Nachfrage, also nicht jetzt nach oben getrieben worden ist, was ja kontraproduktiv ist, sondern stabil gehalten worden ist. Aber auch bei uns beizt er natürlich, wir haben eine stabile Nachfrage, die auf ein Corona-bedingt geschrumpftes Angebot trifft. Mhm. Also von daher ist auch bei uns dieser Mismatch zwischen Nachfrage und Angebot da und das treibt natürlich die Inflationsrate.
Und wenn Sie sagen, wir haben jetzt nochmal einen Anstieg der Energiepreise und auch anderer Rohstoffe, auch durch den Ukraine-Krieg, das wirkt dann ja sicherlich auch nochmal mit einer Zeitverzögerung auf die anderen Preise. Mit was für einer Zeitverzögerung rechnen Sie? Wann kommt dieser Effekt nochmal stärker?
Ja, da gibt es so ein paar Hinweise. Da geht es schon noch um einige Monate. Wir sehen das ja sehr schön bei den deutschen Produzentenpreisen. Es gibt ja die Produzentenpreise für Konsumgüter. Das ist quasi das, was Sie einen Monat später auch im Verbraucherpreisindex für Konsumgüter sehen. So, und auf den vorgelagerten Produktionsstufen, also zum Beispiel für die Produzentenpreise für Vorprodukte, wohlgemerkt ohne Energie, da haben wir ja bis zuletzt eine Beschleunigung gesehen. Und der zeitliche Vorlauf vor den Produzentenpreisen für Material, verglichen mit den Produzentenpreisen für Konsumgüter, das war zuletzt ungefähr ein halbes Jahr. Das heißt, wenn wir bei den vorgelagerten Stufen noch nicht einmal einen Höhepunkt gesehen haben, dann heißt das, dass wir in den kommenden Monaten, eventuell sogar ein halbes Jahr, dann weitere Anstiege bei den Waren im Verbraucherpreisindex sehen. Also da ist noch eine Menge, die Analyse zeigt, da ist noch eine Menge Inflation in der Pipeline, die wir im Verbraucherpreisindex noch nicht gesehen haben, die wir aber in den kommenden 4, 5, 6 Monaten sehen werden, leider.
Und ist da auch nochmal eine Zeitverschiebung, also ein Timelag zwischen dem Anstieg der Produzentenpreise im Konsumbereich und den tatsächlichen Preisen? Oder geht das dann 1:1 durch?
Kaum. Also diese Verzögerung ist vielleicht ein Monat. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir bis zuletzt eine Beschleunigung haben bei den Preisen für Materialvorprodukte. Und das hat einen Vorlauf von mehreren Monaten gegenüber den Produzentenpreisen für Konsumgüter, die sich dann nur mit einem Monat Verspätung dann auch niederschlagen im Verbraucherpreisindex. Also es ist vor allen Dingen diese Explosion der Vorproduktpreise, der Materialpreise, die Unternehmen noch nicht vollständig weitergegeben haben. Und das spricht dafür, dass auch die unterliegende Inflation jenseits von Energie und Nahrungsmittel in den kommenden Monaten weiter sehr hoch bleiben wird und vermutlich weiter steigen wird.
Eigentlich kommen Ausblicke ja immer am Schluss, aber ich frage jetzt an dieser Stelle, was heißt das konkret für Sie in Zahlen? Mit welchen Raten rechnen Sie dann für in 6 Monaten, 7 Monaten, 8 Monaten?
Ja gut, das hängt natürlich jetzt auch sehr stark davon ab, wie der Krieg weitergeht, ob die Energiepreise mal wieder runterkommen. Der Rohölpreis war ja zwischenzeitlich wieder jetzt deutlich runtergekommen. Aber es ist gut möglich, dass wir auch bei der Jahresmitte noch Raten hier in Deutschland haben, um die 7%.
Und welche geldpolitischen Maßnahmen erwarten Sie? Wie wird die Geldpolitik hier darauf reagieren?
Ja, also vielleicht, ich beantworte Ihre Frage nicht direkt, sondern gehen wir auf Amerika. Frau Vogt, da haben wir ja gesehen, eine relativ klare Antwort. Die amerikanische Notenbank hat begonnen, hat ihren Leitzins zum ersten Mal um 0,25 Prozentpunkt angehoben, die Anleihekäufe eingestellt, die Nettoanleihekäufe eingestellt. Und sie haben für dieses Jahr insgesamt 7 Zinsschritte in Aussicht gestellt. Das ist die amerikanische Notenbank. So, was hat die EZB gemacht? Also nicht viel. Die Europäische Zentralbank hat einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass sie ihre Nettoanleihekäufe, dass sie sie auslaufen lassen möchte bis zum Herbst diesen Jahres, sofern wegen des Krieges nichts Negatives dazwischen kommt. Aber alles, was dann Richtung Zinserhöhung kommt, da hält sie sich äußerst bedeckt. Also ich rechne zwar damit, in unserem Basisszenario, dass sie noch in diesem Jahr beginnt, ihre Leitzinsen anzuheben, aber das ist alles andere als sicher. Das ist eine pure Prognose. Die EZB hält sich sehr, sehr bedeckt, weil die EZB hat natürlich auch immer Angst, nicht wahr? Oder schielt immer mit einem Auge auf die Finanzierungsbedürfnisse von hochverschuldeten Ländern wie Italien beispielsweise. Und die amerikanische Notenbank, die hat kein Italien und geht davon richtigerweise auch entschiedener vor.
Das ist auch meine nächste Frage. Was würden Sie an Maßnahmen empfehlen?
Ja, also natürlich ist es immer schwierig, in der gegenwärtigen Situation was zu empfehlen. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Situation in der Ukraine mit Blick auf unsere Wirtschaft nicht völlig eskaliert. Da denke ich, dann wäre es eigentlich notwendig, dass die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zumindest auf neutral umschaltet. Und mit neutral meine ich einen Leitzins, der die Konjunktur weder anschiebt noch bremst. Und ein solcher neutraler Leitzins liegt nach unseren Schätzungen zwischen 1,5 und 2%. Also da müsste sie auf jeden Fall mal hingehen. Und wir haben jetzt minus 0,5% beim Einlagensatz. Sie merken also, selbst nur auf neutral zu gehen, müsste also dann eine Menge an Zinsschritten werden dann notwendig. Und da, die zeichnen sich aber der EZB konkret überhaupt noch nicht ab. Und die große Frage ist, reicht es überhaupt aus, die Geldpolitik neutral auszurichten? Vielleicht ist es ja auch notwendig, dass man mit Blick auf die hohe Inflation und die gestiegenen Inflationserwartungen, dass man nicht nur auf neutral geht, sondern sagt, wir bekämpfen jetzt auch mal aktiv diese Inflation. Darüber rede ich noch gar nicht. Aber ich glaube, alles in allem, die Europäische Zentralbank geht zu unentschieden vor gegen die doch massiven Inflationsrisiken.
Dann, welche Effekte hat denn so eine hohe Inflationsrate, wenn es keine geldpolitischen Maßnahmen da gibt oder geben sollte?
Na gut, das wollen wir uns nicht hoffen. Ich meine, das kann man in der Türkei natürlich besichtigen, was passiert, wenn eine Zentralbank nicht gegen eine Inflation vorgeht. Aber ich würde natürlich in keinster Weise die EZB mit der türkischen Zentralbank vergleichen, die ja im Prinzip am Gängelband von Herrn Erdogan ist. Aber einfach nichts machen, das geht nicht. Ne? Dann bekommen wir ein echtes Inflationsproblem. Da gehen auch die Inflationserwartungen dann aus der Verankerung heraus. Und wir beobachten ja schon, dass die Menschen sich mehr um die Inflation sorgen. Die Gewerkschaften müssen das natürlich aufnehmen. Stichwort Lohnpreisspirale. Auch an den Märkten gibt es ja gemessene Inflationserwartungen. Gut, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob die irgendwie verzerrt sind oder nicht. Aber wie auch immer, sie sind gestiegen. Liegen auch jetzt zum ersten Mal seit langem über 2%. Also das ist doch eine Situation, die erfordert ein entschiedenes Handeln, damit die Inflation eben nicht jetzt dauerhaft nach oben ausbricht und am Ende ein scharfes Gegensteuern notwendig macht. Das, wie wir wissen, von Anfang der 80er Jahre damals, wo das ja die amerikanische Notenbank machen musste, ne, Leitzinsen von fast bis 20%, um eben die Inflation zu brechen. Sie musste zwei Doppeltrezession Anfang der 80er in Kauf nehmen, um die Inflation zu bekämpfen. Das ist alles nicht meine Prognose, aber so weit darf es halt überhaupt nicht kommen. Und das erfordert eben, dass die Zentralbank frühzeitig handelt. Und sie sollte jetzt zumindest mal den Fuß vom Gas nehmen.
Und wenn wir dann zurückkehren zu einer neutralen, zu neutralen Zinssätzen, die Sie ja bei 1,5 bis 2% ungefähr diagnostiziert haben, was passiert dann mit den einzelnen Anlageklassen? Ist aus Anlegersicht mal gefragt. Also was passiert zum Beispiel, was für Effekte hat das zunächst? Fangen wir mal mit den Anleihen an, weil das ist ja so naheliegend.
Ja, also in den 70er Jahren beispielsweise hatten wir einen massiven Anstieg der Anleiherenditen gehabt. Die Anleiherenditen im Euroraum, die Staatsanleihenrenditen sind eigentlich zu niedrig mit Blick auf die fundamentalen Inflationsrisiken. Aber wir müssen natürlich sehen, dass die Europäische Zentralbank mehr als ein Drittel der Staatsanleihen gekauft hat, so dass die Renditen quasi künstlich nach unten gedrückt sind. Ich erwarte in der Tendenz, dass die Anleiherenditen steigen werden in diesem Jahr, also ein schwieriges Umfeld für Leute mit Geld in Anleihen. Aber ich erwarte auch jetzt nicht, sagen wir mal, einen Rentenmarkt-Crash, weil ich glaube, dass die Europäische Zentralbank alles tun wird, um das zu verhindern, weil sie doch immer wieder, ja, eines ihrer unausgesprochenen Ziele ist es ja, die Finanzierungsbedingungen auch für die Staaten, sag ich mal, günstig zu halten. Und wenn Sie an Italien denken, was seine Hausarbeiten in der Summe noch nicht gemacht hat, trotz eines guten Ministerpräsidenten Draghi, der aber eben nicht zaubern kann, das Land ist extrem hoch verschuldet und da schaut natürlich die EZB sehr stark hin. Von daher wird sie den eigentlich fundamental angelegten deutlichen Anstieg der Anleiherenditen, vielleicht sogar massiven Anstieg der Anleiherenditen, das wird sie nicht zulassen, dadurch, dass sie allein jetzt schon so viel Anleihen hat und sich auch übrigens vorbehält, das PEP-Anleihe-Kaufprogramm, das in der Krise, was ja jetzt langsam ausläuft, das behält sie sich auch vor, wieder zu aktivieren, wenn eben die Anleiherenditen zu stark steigen.
Und die Preise von den Anleihen fallen logischerweise nochmal in Ergänzung an alle hier, die da nicht so firm sind in dem Thema. Erwarten Sie diesen Anstieg der Renditen und die Kursverfalle an der Stelle auch für alle gleichermaßen für alle Laufzeitbereiche, also Kurzläufer, Mittelläufer und Langläufer, oder gibt es da Unterschiede, wie die Anleihen reagieren könnten?
Ja, ich glaube, dass die Renditen natürlich eher am kurzen Ende steigen werden. Auf der anderen Seite ist natürlich die Kursreagibilität bei langen Laufzeiten größer. Mhm. Also sicherlich ein sehr, sehr schwieriges Umfeld für Anleihen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Das gilt natürlich auch für Unternehmensanleihen hoher Bonität, wo die Renditeaufschläge niedrig sind. Und das kann man anders nicht sagen. Auch wenn ich eben nicht den großen Crash sehe, den die EZB nicht zulassen wird. Das Umfeld ist schwierig.
Also nochmal zusammengefasst, Effekte auf die Kurzläufer, klar, umso höher, eher höher als auf die Langläufer, aber die wiederum sind natürlich viel zinssensitiver durch ihre längere Laufzeit.
Ja, kann man das und so auch richtig sagen? Richtig, korrekt. Und auch inflationsgeschützte Anleihen, Frau Vogt, könnte man
genau,
ja.
Genau, das wäre meine nächste Frage, ja.
Sorry, dass ich das so weggenommen habe. Aber das lag gerade nahe, da haben wir den gleichen Gedanken gehabt. Also inflationsgeschützte Anleihen sind natürlich auf den ersten Blick sehr interessant jetzt, nicht wahr? Weil die Zahlen ja, also wenn es zu einer Überraschung bei der Inflation kommt, bekommt man das ja quasi erstattet, wenn Sie so wollen, sind ja inflationsgeschützte Anleihen, wo der Coupon oder der Rückzahlungsbetrag eben an der tatsächlichen Inflation dann hängt. Auf der anderen Seite kann man sich ja auch einen Realzins berechnen, ne? Und der Realzins liegt eben dann negativ. Das heißt, wenn Sie also eine inflationsgeschützte Anleihe kaufen, ja, da bekommen Sie, wenn Sie kompensiert für die Inflation, aber sie kaufen sich sozusagen nach Inflation einen gewissen Verlust schon ein. Und das ist natürlich auch nicht einfach. Aber ja, so ist das eben in dem Umfeld, wo die EZB so viel gekauft hat und wo eigentlich die Renditen eben fundamental zu niedrig sind.
Dann gehen wir mal zu den Sachwerten. Fangen wir mit den Aktien an. Was für Effekte erwarten Sie aus dem Szenario heraus für die Aktien?
Ja, also die Aktien sind natürlich von der Bewertung dann zwischenzeitlich ganz schön runtergekommen. Und aber solange wir diese Zinswende noch haben, nicht wahr? In Amerika geht sie gerade erst los und im Euroraum ist sie noch gar nicht losgegangen. Also diese Phase sozusagen, wo die Geldpolitik sich umorientiert in den Monaten, sind natürlich für Aktienmärkte traditionell immer schwierig gewesen. Ja, natürlich, je nachdem wie der Krieg verläuft, kann es dann noch eine weitere Erholung geben. Aber rein von der Zinsfront her, wo ja die EZB noch nicht einmal begonnen hat anzuheben, ist das natürlich für Aktien ein schwieriges Umfeld. Und historisch gesehen brauchen sie also noch einige Monate, um so etwas zu verdauen. Ne? Also diese Zinswende muss erst eingepreist sein und dann muss der Markt erst zum Ergebnis kommen, die Zentralbank wirkt die Konjunktur nicht ab. Und dann erst kann Aktien dann wieder nach oben gehen. Also kein einfaches Umfeld momentan.
Und andere Sachwerte wie Immobilien zum Beispiel?
Ja, also lassen wir grundsätzlich zu den Sachwerten sagen. Also grundsätzlich denke ich, ist man mit Sachwerten natürlich grundsätzlich vernünftig aufgehoben in diesen Zeiten, wo die Inflation positiv überrascht. Ich glaube, das ist klar. Jenseits jetzt der kurzfristigen Aussichten für Aktien, die eben durch die Zinswenden der Zentralbanken belastet sind. Ja, was Immobilien anbelangt, ja, also gerade Wohnimmobilien, und dazu kann ich vielleicht auch nur was sagen, sehen wir ja überall im Euroraum massive Anstiege, vielleicht mit Ausnahme von Italien. Und ich beobachte das ja auch selber in der Nachbarschaft überall. Das interessiert mich natürlich brennend. Und was haben wir gesehen? Während des ersten Lockdowns, Sie sehen nichts bei den Preisen für Immobilien. Ja? Natürlich sind Immobilienpreise, Hausimmobilien etc. sind deutschlandweit verglichen mit den Fundamentaldaten wie Demografie, verfügbare Einkommen, Zinsen, sind schon überbewertet, das ist völlig klar, sagt auch die Bundesbank. Aber es gibt noch wenig Anzeichen dafür, dass das wirklich schon eine Blase ist und dass es dann wirklich jetzt schon aufhört. Ich glaube, wenn die Geldpolitik so weitermacht, ist das Risiko real, dass wir dann in ein paar Jahren aufwachen in einer Situation, wo es eine Blase ist. Aber noch sehe ich sie nicht. Und das ist eine recht robuste Entwicklung. Und wir haben ja nach wie vor auch negative Realzinsen.
Danke dafür. Jetzt haben wir auch mal direkt zwei Fragen von Teilnehmern. Das ist ein bisschen länger. Ja, hier stellt jemand die Frage, was der Unterschied der Zinsschritte in den USA, also Zinspolitik in den USA, die ja aktiver ist im Vergleich zur EZB, ob das Auswirkungen auf den Aktienmarkt hat über den Wechselkurs. Also was passiert da mit dem Dollar-Euro-Wechselkurs?
Ja, sagen wir mal so, in der Vergangenheit hat es da nicht so ein klares Muster gegeben. Mhm. Ich denke, wir haben noch etwas Raum am Euro-Dollar sich zu erholen, auch wenn es mal auf die längere Sicht etwas ruhiger würde in dem Ukraine-Krieg. Aber in der sehr langen Sicht ist natürlich eine gewisse Belastung des Euros da gegeben. Also auf eine sehr lange Erholung am Euro-Dollar würde ich bei so einer divergierenden Zinspolitik nicht setzen.
Mhm, danke
bisher
dafür.
Bisher war der Euro, die großen Bewegungen von Euro-Dollar kamen aber jetzt in letzter Zeit eben durch den Krieg. Ne?
Mhm, ja. Und dann die zweite Frage bezieht sich nochmal auf die Zinspolitik der EZB in Bezug auf Italien und Spanien. Was würden 2%, 1,5 bis 2% höhere Zinsen für die beiden Länder denn bedeuten? Also wenn die EZB das jetzt machen würde?
Ja, also erstmal kurzfristig relativ wenig. Sie müssen ja sehen, dass die Staatsverschuldung typischerweise eine recht lange Laufzeit hat. Und die Staaten haben auch in den letzten Jahren die Laufzeiten ihrer Schulden verlängert, auch um besser abgesichert zu sein. Das heißt, wenn jetzt heute die Rendite italienischer Staatsanleihen steigt, dann betrifft das ja nur neue Schulden, die sie machen. Ne? Mhm. Gleichzeitig werden immer noch italienische Anleihen fällig mit deutlich höheren Zinsen aus der Vergangenheit. Mhm. Also der negative Effekt höherer Staatsanleihenrenditen für Italien, das wird sich erst sehr, sehr verzögert dann tatsächlich in den Zinszahlungen bemerkbar machen. Aber trotz allem, der Markt schaut hier immer sehr weit nach vorne, nicht wahr? Und die EZB schaut deshalb schon sehr stark auf die Anleiherenditen, zum Beispiel italienischer Staatsanleihen. Und wenn die massiv rauslaufen würden, dann glaube ich schon, dass die EZB früher oder später Signale geben würde, um das wieder einzufangen. Also die Rolle von Ländern wie Italien, hochverschuldete Länder mit Erklärung der Geldpolitik, das ist schon wichtig.
Und wie lange sind die, wenn Sie sagen, die Laufzeiten oder die Bindung ist verlängert worden? Was ist das für ein Zeitraum? Also was heißt das in Jahren?
Also wenn jetzt, also rein rechnerisch, ja, wenn jetzt, also ich muss aus meinem Gedächtnis jetzt ein bisschen zitieren, aber wenn jetzt, sagen wir mal, heute die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen, also alles, sagen wir mal, plus 1% Punkt, ne, bis das jetzt wirklich komplett durchschlägt, dass auch die höheren Zinszahlungen fällig werden durch den italienischen Staat. Also das wird natürlich mehrere Jahre dauern. Mhm. Ganz klar. Aber nochmal, der Markt schaut hier immer nach vorne, nicht wahr? Und sagt dann, oh, in ein paar Jahren kommt dann das Problem. Ja. Und von daher ist die EZB doch sehr sensibel. Auch wenn das mit Blick auf die tatsächlich zu leistenden Zinszahlungen mit einer Verzögerung von mehreren Jahren sich negativ auf Italien durchschlagen würde.
Mhm. Klar, verstanden. Ich hoffe, der Teilnehmer auch. Und dann rechnen Sie mit einer Lohnpreisspirale und wenn, wann, ja, in welchen Zeiträumen?
Ja, das ist eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme. Wir haben in Deutschland mal die Tarifverträge ausgewertet und in der Krise wurden ungewöhnlich viele langlaufende Tarifverträge gemacht, also mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, sodass in diesem Jahr neue Tarifverträge ausgehandelt werden nur für ungefähr, würde ich sagen, mal ein Drittel der Beschäftigten. Von daher in diesem Jahr vielleicht nicht, aber eins ist ja klar, ich meine, wenn Sie solche Inflationsraten haben, wenn da mal eine 7 vorm Komma steht, also man kann doch von den Gewerkschaften nicht verlangen, dass sie das nicht berücksichtigen werden und dann kommen eben die deutlich höheren Löhne dann eben nicht in diesem Jahr, sondern dann im nächsten Jahr, wenn dann eben wieder viel mehr Tarifverträge neu ausgehandelt werden müssen. Also das Risiko besteht ganz klar. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich sagen würde, die EZB kann das nicht einfach nur aussitzen hier mit der Inflation, sondern sie muss eben doch klare Signale senden, dass sie die Inflation mittelfristig runterbekommt, damit die Inflationserwartungen verankert bleiben. Nur dann bleibt uns eine Preislohnspirale erspart. Aber ich glaube, die Risiken für eine Preislohnspirale, vielleicht nicht in diesem Jahr, aber ein Jahr später, sind massiv gestiegen.
Und da passt auch direkt die Frage einer anderen Teilnehmerin dazu. Was passiert, also was für Auswirkungen haben Lohnsteigerungen auf die Aktienpreise?
Ja, also das ist die Frage, also Lohnsteigerungen führen ja zu Inflation. Jetzt spinne ich mal die Frage weiter. Also eine Lohnsteigerung per se natürlich schlecht für die Unternehmen, ist klar, sie haben höhere Kosten. Aber ich glaube jetzt mal im größeren Kontext. Was bedeutet eigentlich Inflation, die ja dann durch Löhne angeheizt würde, für Unternehmen und für die Aktienkurse? Ich habe mir das mal angeschaut in den 70er Jahren. 70er Jahre ja auch überraschend hohe Inflation. Mhm. Und der amerikanische Aktienpreisindex, der S&P 500, ist in dem Jahrzehnt kaum gestiegen. Nach Inflation haben natürlich Anleger ein deutliches Minus gemacht. So, wenn Sie jetzt sehen, woran lag es? Also enttäuscht haben in den 70ern nicht unbedingt die Unternehmensgewinne. Also die sind sogar weiter gestiegen, sogar etwas schneller gestiegen als die Inflation. Ne? Und das beantwortet, glaube ich, Ihre Frage. Also, weil Inflation ist ja eigentlich positiv. Inflation heißt, die Absatzpreise steigen. Das heißt, das Unternehmen kann mehr verlangen, nicht wahr? Das ist ja jetzt erstmal nichts Negatives für das Unternehmen. Und von daher ist es auch den Unternehmen in den 70ern gelungen, ihre Gewinne weiter zu steigern, sogar etwas stärker als die Inflation in Amerika. Trotzdem aber die enttäuschende Performance der Aktienmärkte, was daran lag, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in Amerika in den 70er Jahren gefallen ist, weil eben diese Inflation zwar nicht direkt ein Problem für die Unternehmensgewinne ist, auf die längere Sicht, aber eben eine massive Unsicherheit darstellt. Wenn Sie aus einer Phase kommen, wo die Inflation 2% oder niedriger war und auf einmal schießt das hoch, das ist eine Unsicherheit. Ja, und dann wissen Menschen, dass investieren sie noch weiter, wollen sie noch weiter sparen, das ist eine Unsicherheit. Und entsprechend schlägt eben diese Unsicherheit sich dann in niedrigeren Bewertungen nieder. Das war die Story in den 70er Jahren. Also für die Unternehmen muss das nicht per se schlecht sein, aber für den Aktienkurs in der Regel ist es eine Belastung.
Mhm. Und nochmal auch zurück zur Lohnpreisspirale. Hätten wir die nicht schon in Deutschland und in der EU? Ist das nicht schon in Gang gesetzt?
Ach, ich weiß nicht, also noch, also ich bin überrascht, wie relativ moderat die Abschlüsse noch sind in Deutschland. Aber wie gesagt, da gibt es ja eben auch Sonderfaktoren für. Das schlägt eben nicht durch, weil für 2/3 der Angestellten, der Beschäftigten gibt es eben keine Tarifverhandlungen in diesem Jahr. Das ist nur dieser Sache geschuldet. Und also ich glaube schon, die Gefahr besteht und da wird auch was kommen, aber vielleicht erst richtig sichtbar in den Statistiken erst im nächsten Jahr, wenn dann wirklich auch für alle neu verhandelt wird.
Danke. Und dann nochmal zwei technische Fragen zur EZB. Hält die EZB Staatsanleihen bis zur Fälligkeit?
Also die EZB hat ja ein großes Portfolio an Staatsanleihen. Sie tätigt immer noch Nettokäufe. Das heißt, sie stockt diesen Bestand noch auf. Wenn sie mal aufhören sollte, ihn aufzustocken, dann wird sie eine ganze Weile, wie soll man sagen, Tilgungen reinvestieren noch. Und wenn sie irgendwann mit dem Reinvestieren aufhört, dann würde ja dann der Bestand an Staatsanleihen abschmelzen, entsprechend der Fälligkeiten. Ob sie dann wirklich aktiv verkauft, glaube ich eher nicht. Mhm. Weil ich glaube, sie hat eher im Ziel, hat eher im Blick, dass sie das Portfolio durch natürliche Abgänge, durch Tilgung abschmelzen lässt, weil das wäre ja für die Finanzminister das bessere Szenario. Je länger die EZB mehr hält, desto mehr ist ja dieser strukturelle dämpfende Faktor auf die Anleiherenditen da. Was natürlich für Investoren ein Problem ist, nicht wahr? Weil sie dann eben keine ordentliche Realrendite bekommen. Aber für die Finanzminister immer. Und die spielen ja bei dem Spiel eine sehr große Rolle.
Und dann die zweite technische Frage in dem Kontext: Mit welchem Geld werden die denn gekauft? Mit welchem Geld kauft die EZB die Staatsanleihen?
Ja gut, ich meine, salopp gesprochen, schafft sie das ja selber, dieses Geld. Also wenn Sie das mal sich vorstellen, die Bilanz der Europäischen Zentralbank, sie kauft zum Beispiel einer Bank als Zwischenhändler, kauft sie Anleihen ab und dann schreibt sie der Bank eben den Gegenwert auf ihrem Zentralbankkonto gut. Das ist einfach eine elektronische Geldschöpfung quasi aus dem Nichts, wenn Sie so wollen.
Danke. Und nochmal eine Frage zu dem Verhältnis zur Attraktivität von Anleihen gegenüber Aktien. auf lange Sicht, wenn die Zinsen steigen und die Anleihen ja mit den alten Coupons zum alten, in der Altwelt, nennen wir das mal so, ist ja alles im Fluss, nach und nach auslaufen, dann müsste doch irgendwann auch neue Emissionen müssten dann deutlich höhere Verzinsungen haben.
Also nochmal, wenn wir jetzt in eine 70er Jahre reinkommen, das ist nicht mal eine Prognose, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, ja. Der Hintergrund, ich nehme das mal an, da haben Sie natürlich eine Phase, wo am Anfang die Renditen noch niedrig sind, wo da Aktien noch attraktiv erscheinen, aber je mehr natürlich dann die Anleiherenditen steigen und hoffen wir mal, dass irgendwann die EZB sie auch mal steigen lässt, ja, dann kommen Sie natürlich irgendwann an den Punkt, wo Anleihen, die Rendite dann so hoch ist, wo sie auf einmal eine echte Konkurrenz zu Aktien werden, mhm. und dann können natürlich auch Aktien da leiden. Mhm. Aber ich glaube, noch ist das eben nicht der Fall. Die Realrenditen von inflationsgeschützten Anleihen sind negativ. Mhm. Ja. Und das stresst. Von daher ist diese Stützung natürlich grundsätzlich für Realwerte noch da. Mhm.
Was glauben Sie, wie sich die Geldmenge auf mittlere Sicht entwickelt? Gibt es da eine Chance, die zurückzufahren?
Schwierig, also die Geldmenge M3, das ist ja die Geldmenge in den Händen der Nichtbanken. Also das, was Sie in Ihrem Portemonnaie haben, was Sie auf Ihrem Girokonto haben und die Unternehmen auf Ihren Konten haben. Diese Geldmenge M3 ist ja seit Ausbruch von Corona in der Summe so um 20% gestiegen. Das ist eine Menge, das ist viel zu viel. Es hätten so 10% sein dürfen. Und ich glaube, tendenziell wird die Geldmenge weiter zu stark steigen. Das ist auch ein Grund, warum ich eben in der langen Sicht doch deutliche Inflationsrisiken auch in der langen Sicht sehe. Ich glaube, Inflation ist gekommen, um ein paar Jahre zu bleiben.
Das war auch eine gute Prognose zum Abschluss. Und der Teilnehmer von eben mit der Frage nach dem Verhältnis stimmt Ihnen auch zu. Das würde er genauso sehen. Und das waren eine ganze Menge Fragen und sehr, sehr interessant. Vielen Dank, Herr Dr. Krimmer, für Ihre Zeit und Ihre Expertise hier bei Börse at Home. Und das Schlusswort gehört Ihnen.
Ja, also ich habe ja eigentlich fast das Schlusswort schon gesprochen. Ich glaube, wir werden in den kommenden Jahren nicht einfach wieder so einen Rückgang der Inflation sehen, dass wir Richtung 2% gehen, wie das versprochen worden ist. Es besteht einfach sehr viel politischer Druck auch auf die Zentralbanken, ein sehr schwieriges Umfeld, auch in Amerika übrigens mit Blick auf die sehr hohe Staatsverschuldung, die ja so hoch ist wie am Ende des Zweiten Weltkrieges. Und ja, von daher denke ich, wird die Inflation leider mehrere Jahre, denke ich, ein hartnäckiger, ungewünschter Begleiter sein. Und das ist für Anleger, ist das ein viel schwierigeres Umfeld, um es mal so zusammenzufassen.
Vielen Dank. Und vielen Dank auch an alle und alles Gute an alle hier, die bei dieser Session dabei waren.
Danke, Frau Vogt. Wiederhören.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.